Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier mit unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers. Und wir sprechen heute mit Thomas Otto. Er ist Mitarbeiter bei der Volksbank Mittweida. Die Volksbank Mittweida, muss man wissen, ist eine der aktivsten Banken im Bereich Blockchain-Krypto. Wir sprechen darüber, was es heißt, eine Krypto-Blockchain-aktive Bank zu sein. Hat es was mit Bitcoin zu tun oder mit Tokenisierungen? Was passiert dort? Und vielleicht die gute Nachricht vorneweg, die Volksbank Mittweida ist sehr freundlich gegenüber Blockchain-Startups, nimmt diese eben auch als Kunden. Wer Startups im Blockchain-Bereich kennt, der weiß, es ist nicht selbstverständlich, dass die ein Bankkonto bekommen. Deswegen muss man hier wirklich auch sagen, gute Arbeit hier bei der Volksbank Mittweida, um Blockchain-Startups unkompliziert Bankkonten zu geben. Wir sprechen über all das und insofern ist es sicherlich eine sehr interessante Folge. Ja, lieber Thomas, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Ihr seid ja schon sehr, sehr, sehr lange im Blockchain-Bereich unterwegs. Vielleicht du als Person oder auch als Mitarbeiter von der Volksbank Mittweida, einer der aktivsten Banken in dem Blockchain-Umfeld. Vielleicht magst du dich an der Stelle einfach kurz vorstellen und kurz gerne auch darstellen, was ihr so macht.
Ja, erstmal, Philipp, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch für die freundlichen Worte. Ihr habt ja hier einen sehr starken Podcast mit vielen hochkarätischen Gesprächspartnern. Und insofern erstmal danke für die Aufnahme in dieser Runde. Ja, mein Name ist Thomas Otto, zuständig in der Volksbank Mittweida für Blockchain-basierte Geschäftsmodelle. Ich bin jetzt schon seit 1992 in der Volksbank, war die wesentliche Zeit Bereichsleiter, zuständig für die Hälfte der Filialen. Scherzhaft sage ich auch gerne, dass ich vor meiner Bankzeit auch schon mal richtig gearbeitet habe, und zwar als Werkzeugmacher und Gießereiingenieur, dann zu Schluss auch am Schmelzofen in der Gießerei. Ja. In der Bank wird es zwar auch manchmal heiß, aber die Anforderungen sind dann doch etwas anders und auch die Kollegen sind etwas anders. Ich persönlich halte mich für wissenschaftlich umfassend fasziniert. IT, Physik, Chemie. In den letzten 10 Jahren habe ich sogar von meiner Tochter auch noch das Thema Biomedizin, Genetik ein bisschen Interesse halber geerbt. Es gibt also unglaublich viele interessante Gebiete, die auch Game Changer in der Pipeline haben. Man weiß ja gar nicht, womit man sich zuerst befassen soll. Aber viel interessanter ist natürlich Mittweida selbst. Ich sage immer gerne, wir sind das neue Chobau Valley. Wir sind nicht Silicon Valley, wir sind das Chobau Valley. Bei uns gibt es das Chobautal. Wir liegen in der Mitte von Sachsen, in der Mitte zwischen Dresden, Leipzig und Chemnitz. Ja, was hat jetzt Mittweida mit der Blockchain zu tun? Seit 2017 gibt es ja das Blockchain-Kompetenzzentrum Mittweida. Das ist von der Volksbank, von der Hochschule hier da ins Leben gerufen worden. Die Hochschule hat ja einen Blockchain-Master bei uns in Mittweida. Wir sind auch Blockchain-Schaufensterregion, das ist richtig was Handfestes. Da können wir auch mit staatlich geförderten Geldern Firmen bei der Forschung und Entwicklung bis hin zum MVB unterstützen, wenn sie halt ein Thema Blockchain da etwas entwickeln. Die Volksbank selbst ist eigentlich, solange ich sie kenne, und das ist seit der Wende schon immer sehr innovativ. Das fing nach der Wende mit ganz einfachen Sachen an, die heute selbstverständlich sind. Dass wir die ersten in der Region waren, die halt mit Festgeld und Wertpapieren angefangen hatten. Wir hatten dann in den späteren Jahren auch Produkte, die andere Banken sich nicht die Mühe gemacht haben, die extra zu konzipieren. Zum Beispiel mal eine Beteiligung in einer Genossenschaft, wo es die Eigenheimzulage damals gab. Etwas aktueller ist unsere Position. Wir hatten ja auch wir waren mit Gründungsmitglied bei der INATGA, des Blockchain-Interessenverbands der Blockchain-Industrie in Brüssel, angesiedelt bei der Europäischen Kommission. Wir sind auch erste Bank im Bundesblock gewesen, den Bondon in Berlin. Ja, in Mittweida gibt es dann auch noch die Tochter der Volksbank Mittweida, die Teleskop-Effekt. Dort ist wirklich sehr viel los. Wir haben da sehr viele internationale Verbindungen, die wir auch sehr aktiv nutzen. Wir haben einen Estland-Schulraum und Estland ist in der Digitalisierung sehr weit fortgeschritten und bis nach Silicon Valley reichen da unsere Verbindungen. zuletzt ist auch noch zu sagen, dass wir da gerade wieder was am Aufbauen sind, was das Ziel hat, Blockchain-Firmen, die halt dann in der Skalierung sind, sozusagen denen mit zu helfen und dann als Highlight sie auch darauf vorzubereiten, in Silicon Valley mal pitchen zu können. Also kurz, die Volksbank ist schon immer sehr innovativ, was natürlich immer mit großem Aufwand für die Bank erstmal verbunden ist, aber letztlich Kunden nutzen und auch stiftet, die Region stärkt. Und in der Folge wird dann durch auch die Bank stark und so gibt es viele Gründe, deswegen halt, woraus sich die wirtschaftliche Stärke der Bank, die man am Eigenkapital oder an den Erträgen oder am Wachstum messen kann, wie sich das halt erklärt.
Super. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Da tut ihr extrem viel. Vielen Dank. Und es ist wirklich bemerkenswert, dass in Mittweida, gerade mit der Schaufensterregion und so weiter, also sich wirklich enorm viel tut. Vielleicht gehst du noch unbedingt noch ein bisschen auf die Bank ein. Was exakt bietet ihr im Blockchain-Bereich an? Ist es der Bitcoin? Sind es Schuldverschreibungen? Welche Gesetze nutzt ihr? Und so weiter. Einfach damit wir so ein bisschen hören können, was die Volksbank Mittweida noch exakt anbietet. Ihr habt ja zum Beispiel auch Kunden für Krypto-Startups. Das ist ja inzwischen was ganz Seltenes geworden.
Genau, und das ist ja auch der Engpass, sage ich mal, schon seit 2018 gewesen. Das waren in Wahrheit die ersten handfesten Anwendungen bei uns in der Bank. Ganz einfache Kontoführung. Wie kann das sein? 2018 kamen halt Firmen mit Blockchain-Hintergrund auf uns zu, beziehungsweise deren Anwälte, die halt uns gesagt haben, dass sie in Deutschland kaum Konten finden. Und dieser Frage haben wir uns halt dann angenommen, weil stand ja im Raum, ob wir uns in Deutschland wirklich leisten können, auf Firmen, die sich an Recht und Gesetz halten, sondern die wirklich mit ihrem Geschäftsmodell am fehlenden Konto scheitern lässt, nur weil halt Blockchain draufsteht. Und dann haben wir ein größeres Projekt halt aufgesetzt. Das ging durchaus viele Monate, sehr viele Gespräche mit Kanzleien. Ich hatte damals spaßig gesagt, mehr Anwälte als Privatfreunde. Ja, warum war das so aufwendig? Nur um einfache Kontoführung anbieten zu können, weil es dort halt zwei große Arbeitspakete gibt, die es bei einer sonstigen Kontoführung so zumindest in dem Umfang nicht gibt. Das einmal ist halt die Geldwäscheprüfung. Das ist mitunter sehr viel Aufwand, das zu prüfen, obwohl es natürlich nicht nur eine Pflicht der Bank als verpflichteter nach Geldwäschegesetz selber ist, sondern Geldwäscheprüfung ist grundsätzlich eine Jedermannspflicht, wo auch jedermann mit Strafen bedroht wird, wenn er halt schuldhaft und da reicht schon Fahrlässigkeit in Geld, mit Geldwäsche belastete Transaktionen einbezogen wird. Das zweite große Arbeitspaket ist da, dass wir halt die Lizenzen oder Prospektpflichten unsere Kunden prüfen müssen. Warum ist das für die Bank wichtig? Weil wir eben keine unerlaubten Geschäfte unterstützen dürfen. Und schon alleine die Führung eines Girokontos wäre so eine Unterstützung. Deswegen brauchen wir hier wirklich Klarheit bezüglich des Nachweises, dass halt keine Prospekt- oder Lizenzpflichten entsprechend verletzt werden. Das sind, sag ich mal, im Moment unsere wesentlichen kundenbezogenen Tätigkeiten mit Blockchain. Zu anderen Sachen komme ich vielleicht dann später noch.
Ist doch gut. Dann gehen wir einfach mal weiter und vielleicht noch ein paar Details zu eurer Namensschuldverschreibung auf Polygon, was ihr gelauncht hattet. Da geht es ja um das Thema Edelmetalle. Vielleicht kannst du anhand dieses Beispiels noch ein bisschen mehr erklären, was ihr zum Beispiel so als konkrete Projekte genau macht.
Genau. Also unser erster Token, den wir sozusagen auf Polygon mit emittiert haben, das war auf eine Darstellung unserer ganz normalen Namensschuldverschreibung. Die haben wir schlicht und ergreifend nur an unsere eigenen Kunden herausgegeben, damit wir die Kunden und natürlich auch die Mitarbeiter überhaupt erstmal an das Thema Blockchain heranführen, dass die Kunden erstmalig ihre Blockchain-Adresse haben. Und aus Kundensicht war das also eine sehr einfache, nämlich festverzinsliche Geldanlage bei der Volksbank mit weiter. Ja, mit Datum heute ist ja der 17. April, starten wir gerade einen zweiten Token. Das ist ein NFT, ein Tresortoken für Edelmetalle. Das ist in der realen Welt ist das eine Edelmetallverwahrung, welche eine zusätzliche Abbildung auf der Blockchain Polygon der ERC 1155 praktisch darstellt. Dieser ERC 1155 ist, das ist ja bei NFTs üblich, mit einem Foto verknüpft. Und dieses Foto zeigt einem dann den individuellen Edelmetallbestand des einzelnen Kunden. Also mit anderen Worten, der Kunde kauft ganz normal nach eigener Wahl in unserem Edelmetallshop Gold, Silber, Platin, Palladium, entweder als Münzen oder als Barren, egal welche Größe, was halt der Edelmetallshop so hergibt. Und genau diese Stücke, die kommen halt dann zu uns in den Tresor und individuell auf das Foto, was sozusagen zum Token gehört. Mhm. Wir haben also hier eindeutiges Eigentum. Das heißt, dem Kunden gehört nicht irgendein Stück Gold zum Beispiel, sondern halt zum Beispiel genau der Barren Kusa 100 Gramm mit der Trägernummer 1234. Die Verwahrung ist natürlich bei uns in einem unserer Tresoren, die wir halt in Sachsen haben. Ja, ist auch schön geeignet für Blockchain-Neulinge, weil wir durch den gesamten Prozess natürlich auch gerne mit durchhelfen können.
Okay, klasse. Wie kamt ihr denn zu dem Thema Blockchain? Also warum ist das in Mittweida angesiedelt worden, das Thema? Ist das die strategische Entscheidung des Volkbanken-Netzwerks gewesen oder ist es aus sich heraus entstanden? Wie ist denn da die Geschichte gewesen?
Und das war natürlich getrieben einmal durch die Volksbank, aber auch die Hochschule mit dem Blockchain-Master und ist eben 2017 mit dem schon genannten Blockchain-Kompetenzzentrum gestartet. Und jetzt durch weitere Sachen halt, wie schon hier angereichert worden, durch die staatlich unterstützte Blockchain-Schaufenster-Region und jetzt in der weiteren Folge die Zusammenarbeit mit anderen Partnern, wie zum Beispiel halt auch unseren Kontakten, die da mannigfaltig ins Ausland existieren, zum Beispiel halt nach Silicon Valley.
Sehr gut. Mhm. Das ist klasse. Und natürlich, was man nicht vergessen darf, ist, gell, es gab ja damals die DAO, die erste im Ethereum-Netzwerk, sodass dort tatsächlich einiges in Mittweida und in der Ecke passiert ist. Es gab sicherlich damals bezüglich des Ökosystems einiges an positiver Energie, an positiven Impulsen, oder?
Das hast du genau richtig gesagt. Die Christoph Jentsch und seine Kollegen, die waren natürlich auch zum Beispiel im Rahmen des Blockchain-Kompetenzzentrums bei den Vortragsreihen, die wir ja da jährlich haben, immer ein gern gesehener Gast. Und da wurden entsprechend auch Impulse, Anregungen und Ansporn gegeben. Das ist definitiv so gewesen.
Ja, klasse. Und vielleicht jetzt einfach mal generell zu dem Thema Banken und Blockchain. Wie schätzt du denn die Haltung anderer Banken ein? Also welche Kunden mit Kontenservices beliefern, weil ja eben manche Banken eben nicht in der Lage sind, Blockchain-Firmen und Startups Konten, also IBAN-Konten bereitzustellen. Wie siehst du da die Lage? Warum macht ihr das und warum machen so viele andere nicht?
Nun, vielleicht erstmal die erste Frage, warum machen es andere Banken nicht? Das würde ich vielleicht verwundern, aber ich habe da durchaus ein gewisses Verständnis für die Kollegen von anderen Banken, die es nicht machen. Denn die beiden Arbeitspakete, die ich vor uns genannt habe, Geldwäscheprüfung, Compliance-Prüfung, das macht wirklich schon Aufwand. Und das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass jeder Firma nur bei Blockchain draufsteht, da das Konto zu verweigern, ist natürlich auch keine Lösung. Das können wir uns ja in Deutschland nicht wirklich leisten. Ich registriere aber auch, dass bei anderen Banken sich da auch was tut, dass es nicht mehr ganz so stringent ist wie Anfang 2018, dass Firmen oder auch Privatkunden, nur weil halt mal Buchungen mit Blockchain-Hintergrund des Wegs gekommen sind, immer gleich das Konto gekündigt worden ist. Das ist noch nicht überall so der Fall, aber die Situation verbessert sich gefühlt allmählich. Ja, warum machen es mir? Wie gesagt, wir sind damals angesprochen worden und im Rahmen der Entwicklung und auch aus der Verantwortung heraus hielten wir es eben für ein Unding, Firmen am fehlenden Konto scheitern zu lassen, wenn es sonst keine zwingenden Gründe gegen das Geschäftsmodell gibt.
Zumal ja eben nicht alle Leute jetzt verrückte Tokens emittieren und bereitstellen, nicht alle Leute machen Geldwäsche, sondern manche Blockchain-Firmen machen ja einfach nur die Bereitstellung einer ganz normalen, weiß ich nicht, Datenbank, sogar Education Services und ähnliches. Das heißt, ihr schaut euch alle an und würdet aber wahrscheinlich dann dennoch auch kritisch zurückfragen, wenn ihr das Gefühl habt, da ist ein Startup dabei, was aus eurer Sicht vielleicht ein bisschen wackelig ist, oder? Also ihr bietet es an, aber das heißt ja nicht, dass jeder bei euch automatisch ein Konto bekommt.
Genau, wir haben vor Kontoeröffnung eine sehr umfangreiche Prüfung durchzuführen. Und es ist logischerweise auch menschlich ganz wichtig, dass es gegenseitiges Verständnis dafür gibt, welche Geschäftsmodelle wir begleiten können und welche Geschäftsmodelle wir nicht begleiten können. Weil diese beiden Arbeitspakete, die müssen durchgearbeitet werden bezüglich Geldwäscheprüfung, Lizenz- und Prospektfragen. Und wie du richtig sagst, da ist die Welt ja extrem bunt. Jeder einzelne Fall ist anders. Und wir können eben nur solche Firmen auch begleiten, deren Geschäftsmodell wirklich ganz klar verständlich und für uns auch nachvollziehbar ist. Und wo dann auch die Transaktionen dazu passen. Und dieses Verständnis, das muss halt vor Kontoeröffnung da sein. Da haben wir ein umfangreiches Annahmeprozess. Aber auch Zusatzvereinbarungen, die natürlich fallabhängig sind, so dass wir genau wissen, was will unser Kunde machen und dass der Kunde auch genau weiß, was wir mit begleiten können und was nicht. Zum Beispiel muss es auch klar sein, dass es bestimmte Grenzen gibt bezüglich der Mittelherkunft, dass wir bestimmte Länder da ausschließen müssen, wie sie zum Beispiel auf der Faktaliste stehen oder dass es auch Geschäftsmodelle gibt, die wir eben nicht begleiten können. Zum Beispiel, wenn da Geschäftsmodelle existieren, die da auf anonyme Einnahmen abgestellt sind. Da gibt es Sachen, die wir nicht begleiten können. Und das muss aber im Vorfeld besprochen werden, bevor wir das Konto eröffnen. Sonst wäre das ja dann auch im Nachhinein unangenehm.
Okay, und wenn jetzt andere Banken das nicht machen, hast du gesagt, du hast ein gewisses Verständnis dafür. Aus Blockchain-Startup-Sicht, aus Startup-Sicht ist es nicht ganz einfach, sich da zurechtzufinden, wenn man versucht, was zu starten und dann kriegt man kein Konto, ja? Also man fühlt sich ausgeschlossen sozusagen. Du hast gesagt, du kannst es verstehen, aber würdet ihr denn theoretisch anderen Banken helfen, Einblick in eure Tätigkeit zu geben, damit es vielleicht ja von anderen auch erlernt werden kann? Oder wie schätzt du das ein?
Ja. Also konkret haben wir das Stand heute so noch nicht gemacht, aber das könnten wir natürlich im Einzelfall abstimmen. Also das kann ich mir schon vorstellen. Dass wir da Einblick in unsere Tätigkeit geben, so dass wir in Wahrheit dann, dass die andere Bank das dann uns, mal salopp gesagt, nachmachen kann.
Okay. Gibt es denn besondere Herausforderungen für Unternehmer mit Blockchain-Hintergrund? Also wie würdest du das einschätzen?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Ich würde vielleicht mal auf die Breite der Anforderungen an solche Firmen eingehen, wenn man sich in so ein Start-up, in eine Blockchain-Firma, die ja in aller Regel sehr junge Firmen sind, hineindenkt, dann ist es ja logisch, dass die sehr kreativ, innovativ, mutig optimistisch rangehen müssen. Finanziell ist in gewisser Weise auch ein Scheitern mit eingepreist, also persönliche Risikobereitschaft, Einsatzbereitschaft ist sehr hoch. Und auf der anderen Seite bezüglich diese Compliance-Fragen oder diese Frage Vermeidung von Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche, da plötzlich ist eine Nulltoleranz, keine Fehler, keine Nachlässigkeiten, keine Mut zur Lücke erlaubt. Und beide Eigenschaften braucht es in einer Person oder zumindest halt in einer Firma. Und dieser Spagat zwischen Innovation und Mut versus Nulltoleranz bei Fehlern bezüglich Geldwäscheprüfung, Aufsichtsrecht, das ist menschlich schon herausfordernd und ist eben auch ein Grund, weswegen wir besonders eng mit den Kunden bei diesen Fragen zusammenarbeiten müssen. Und auch wenn das halt natürlich Themen sind, die keinen Spaß machen, also ich meine Geldwäscheprüfung und Compliance-Fragen sind nun mal nicht vergnügungssteuerpflichtig.
Einfach Interesse halber, wenn ihr so eine Prüfung macht, ist es tagelange Arbeit? Sind es Dutzende E-Mails? Also wie aufwendig ist denn so ein Prozess? Weil der Punkt ist ja der, wenn ich bei N26 ein Konto aufmache, dann läuft das alles im Hintergrund ab und ich habe das Gefühl, das ist alles total easy, weil ich nach einer halben Stunde möglicherweise schon Bescheid bekomme, dass das alles passt. Aber gerade bei Firmen, gerade in dem Bereich, ist es ja wesentlich aufwendiger. Ansonsten würden wir jetzt ja auch gar nicht drüber sprechen. Wie aufwendig ist denn so eine Geldwäscheprüfung im Hintergrund? Sind es Tage, Stunden,
ja, das,
Dutzende E-Mails, Formulare?
Also wenn man, das ist natürlich fallabhängig sehr unterschiedlich, aber wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass Privatleute, die dann auch eine Firma gegründet haben und zum Beispiel nur den eigenen Geschäftszweck haben, ihr eigenes Kryptovermögen zu verwalten, was in dem Moment auch schon entstanden ist, möglicherweise auch schon seit Jahren entstanden ist, und wenn dann dieser Kunde sehr viel gemacht hat, also nicht nur einfach bei Coinbase eingezahlt und getradet und wieder ausgezahlt hat, sondern vielleicht noch DeFi genutzt hat, viele verschiedene Kryptobörsen genutzt hat, Staking gemacht hat, dann kann es in der Tat sich Tage hinziehen oder anders gesagt, das hat schon das ein oder andere Wochenende bei mir gerettet. Das artet schon manchmal ganz schön aus, ja.
Ja, das ist uns normalerweise gar nicht so klar, weil eben eine Kontoeröffnung bei N26 oder anderswo teilweise so unkompliziert geht, gell? Ja, also bezüglich Unternehmern, ihr habt ja offenbar Kontakt zu zahlreichen Unternehmern, die ihr Konto bei euch eröffnet haben und von euch führen lassen. Was für Herausforderungen gibt es für Unternehmer und was sind so Eigenschaften von Unternehmern, die du hier beobachtet hast in den letzten Monaten und Jahren?
Nun, die Unternehmer sind in der Natur der Sachen her sehr wirklich innovativ, kreativ und verändern natürlich ihr Unternehmen und ihr Geschäftsmodell gerne, entwickeln das gerne weiter. Und das muss ja auch so sein. Und hier komme ich wieder so ein bisschen in denselben in Gedankengang wie vorhin. Es ist ja sinnvoll und auch notwendig, dass sich diese Unternehmen mit einer angemessenen Rechtsberatung sozusagen bestücken, dass sich die Rechtsmeinungen einholen. Wir sehen es auch gerne, wenn die BaFin zum Beispiel zur Einordnung des Geschäftsmodells bezüglich Prospekt- oder Lizenzfragen oder zur Einordnung eines Tokens entsprechend auch mit befragt wird, in der Art, dass halt die Selbsteinschätzung von der BaFin auch bestätigt wird. Das findet ja auch sehr häufig, um nicht zu sagen fast immer, statt. Aber das ist dann schon wieder so eine Herausforderung, wenn man dann das weiterentwickeln will, muss man natürlich aufpassen, dass man dann sich auch noch auf diese alten Rechtsmeinungen oder BaFin-Anfragen entsprechend berufen kann und dass man das anfragegerecht dann immer noch durchführt. Genau.
Okay, und was sind so typische Fallen bei Startups, die dir aufgefallen sind? Naivität, Unterschätzen der Regulatorik oder ähnliches? Also ich frage dich das, Thomas, weil ihr eben wahrscheinlich ja 20% aller Blockchain-Startups in Deutschland seht, schätze ich mal, aufgrund der Kontobeantragung. Deswegen wirst du da eben viel gesehen haben. Also was sind so typische Fallen oder Denkfehler, die dir da aufgefallen sind?
Ja, also ist vielleicht zum Sinne Geldwäscheprüfung. Es ist, hatte ich schon häufig den Gedanke, dass man sich ja bezüglich Geldwäschegefahr bei Blockchain es weniger Sorgen machen muss, weil es ja dort alles ziemlich transparent zugeht. Nun, zum Thema Geldwäscherisiko auf öffentlichen Blockchains sehen wir das so. Es stimmt natürlich erstmal, dass die Daten auf der Blockchain abrufbar sind, auch für immer gespeichert sind. Das ist so. Aber in aller Regel haben wir dort natürlich anonyme Adressen und die allerwenigsten dieser Blockchain-Adressen sind ja bei Geldwäscheverpflichteten sozusagen unter Überwachung, sodass wir bei den Transaktionen, die auf der öffentlichen Blockchain stattfinden, noch lange keinen Überwachungsstatus haben, wie man das im klassischen System der Finanzdienstleister hat. dann kommt auch häufig, habe ich erlebt und sagt, Moment mal, das ist aber doch noch gegenüber Bargeld doch noch viel unkritischer. Hintergrund ist halt, dass Bargeld noch ein Stückchen anonymer ist als Blockchain-Transaktionen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich Blockchain-basiert viel leichter, große Summen in Minuten anonym rund um die Welt zu schicken. Das ist mit Bargeld so gar nicht möglich. Das erhöht wiederum das abstrakte Geldwäscherisiko. Und auch der bloße Blick in die Blockchain ist ja aus meiner Sicht nicht so, dass man da wirklich die wirtschaftlichen Hintergründe nachvollziehen, herleiten kann. Andersrum ist es möglich, wenn ich Kundenangaben, Kundenbelege habe, die zu seinem Geschäftsmodell, zu seinen Transaktionen gehören, dann kann man gut die Blockchain nehmen, um das zu verplausibilisieren. Das klappt sehr gut. Es gibt auch Analyse-Tools, die dabei helfen können, die sind aber allein natürlich noch nicht ausreichend. Ein weiterer Gedanke wäre, dass durch die neuen Gesetzlichkeiten, wenn man jetzt an die fünfte Geldwäsche-Direktive denkt, die ist jetzt nicht mehr ganz so neu, oder die Kryptowährte-Transfer-Verordnung, diese Regulatoriken, die neuen Gesetze, die senken natürlich perspektivisch das abstrakte Geldwäscherisiko auf den Blockchains, das ist so, aber das geht natürlich nur sehr langsam, und zwar in dem Maße, wie halt auch die Blockchain-Adressen bei Geldwäscheverpflichteten entsprechend geführt werden und registriert sind. Ja, das ist bei der Geldwäsche-Bedrohungsanalyse teilweise Gespräch gewesen. Und wenn man das mal aufsummiert, dann sehen wir uns deswegen bei der Geldwäscheprüfung sehr häufig im sogenannten § 15 Geldwäschegesetz. Dieser § 15 Geldwäschegesetz, der verlangt von den Geldwäscheverpflichteten, die was wir als Bank sind, dann entsprechend verstärkte Sorgfaltspflichten.
Ja. Okay. Also, und wenn wir jetzt dann eben gerade mal beim Thema Geld sind, dann lassen Sie uns einfach mal zum Thema Kryptowährung springen. Was ist denn eure Meinung bei der Volksbank Mittweida zum Thema Kryptowährungen, Bitcoin? Ist es was oder ist es nichts? Ist es gefährlich? Ist es positiv? Was ist da eure Meinung?
Also erstmal, Bitcoin ist ja ein gutes technisches Beispiel, was es schon sehr, sehr lange außerordentlich gut technisch funktioniert. Aber das ist ja jetzt nicht deine Frage. Wenn man jetzt überlegt, was sind denn Kryptowährungen als Finanzinstrument, welche Bedeutung haben denn diese Finanzinstrumente, dann gibt es ja da mehrere Aspekte, die man durchdenken kann. Ich lese oder höre manchmal den Gedanke, dass eigentlich zum Beispiel Bitcoin doch eine viel bessere Währung für eine Volkswirtschaft sei als dieses Fiat-Geld. Dem kann ich nicht ganz folgen, denn mein Verständnis von der Volkswirtschaftslehre ist ja so, dass Volkswirtschaften, die ja nun glücklicherweise tendenziell immer wachsen, auch eine steigende Geldmenge brauchen. Das gibt ja so Bitcoin explizit nicht her. Der Gedanke, ist es vielleicht ein besseres Zahlungsmittel? Das ist aufgrund der extremen Wertschwankungen aus unserer Sicht eher nicht der Fall. Sehen wir also fraglich. Die Frage Kostenvorteile durch Zahlungen in Bitcoin. Hier ist es natürlich so, dass Kostenvorteile, die möglicherweise durch die Blockchain daherkommen, insbesondere wenn man sich halt hier Layer-2-Lösungen anguckt, wie Polygon oder Bitcoin Sidechain, das Lightning-Netzwerk, dann sind diese Kostenvorteile eigentlich aus den Vorgängen, aus der IT der Blockchain begründet und nicht unmittelbar aus dem Finanzinstrument des Bitcoins. Ja, und die wichtigste Frage aus unserer Sicht, dann, die da immer heiß und leidenschaftlich diskutiert wird, Wertaufbewahrung, Geldanlage in Bitcoin. Als klassischer, althergebrachter Banker analysiere ich natürlich gerne den inneren Wert eines Assets. Ich erkenne an, dass in der gelebten Übung diese Kryptowährungen ja als Tauschmittel verwendet werden und sozusagen einen Preis haben. Vom Nutzungsrecht her analysiere ich das gerne so heraus, dass zum Beispiel Matic oder Polygon, Matic oder Ether ja letztendlich zwingend gebraucht werden, um die Gaskosten, die Blockchain-Transaktionsgebühren zu bezahlen. Man könnte da vielleicht sagen, dass diese, dass zum Beispiel Ethereum ein Hartgutschein ist für Transaktionsgebühren auf Ethereum. Man könnte auch sagen, es ist ein Gutschein für Kontoführungsgebühren. Also das ist aus meiner Sicht für eine Geldanlage, für eine Wertaufbewahrung zu wenig. Und von uns als Volksbank mit weiter gibt es keine Anlageempfehlungen für Kryptowährung, Bitcoin, Ether, Co. Und mir ist aber durchaus klar, dass es da auch begründete andere Meinungen gibt. Und ich glaube, zu diesem anderen Lager gehörst ja auch du, Philipp, oder?
Ja, natürlich. Also für mich ist eigentlich gerade Bitcoin zum Beispiel sowas wie eben digitales Gold. Und klar, Bitcoin hat jetzt keinen Cashflow, den es erzeugt. Bitcoin hat keine direkte Rendite basierend auf einem Cashflow. Und doch ist es halt ein knappes Gut, 1:1, so wie Gold eben auch. Und deswegen kann man aus meiner Sicht Bitcoin zum gewissen Grad schon in die gleiche Schublade packen wie eben Gold als Commodity. Und Gold hat eben auch keinen Cashflow. Und dann kommen die Leute immer und sagen, ja, aber Gold hat eben einen inneren Wert. Man kann damit Computerchips bauen und Zähne und so weiter. Ja, richtig. Aber Bitcoin hat eben auch einen inneren Wert. Und der ist aus meiner Sicht, je mehr man darüber nachdenkt, die Unkonfiszierbarkeit. Bitcoin ist ein Asset, was unkonfiszierbar ist, wenn man es richtig speichert. Und insofern ist das was die Welt zum heutigen Zeitpunkt eben noch nicht hatte, ein unkonfiszierbares Asset. Das ist ein Wert. Und wir sehen in manchen Ländern der Erde ist eben diese Unkonfiszierbarkeit zunehmend wirklich ein achtsamer Wert. Und insofern sehe ich da auch Nutzen. Und bei Ethereum, Polygon, hast du selber schon gesagt, dass dort eben der Nutzen klar ist. Das sind Transaktionsplattformen, wo die Leute Dollar, Euro, Aktien, Schuldverschreibungen und alles Mögliche obendrauf ablegen.
Ja, Philipp, absolut nachvollziehbar. Und es ist ja auch so, dass wirklich keiner in die Zukunft schauen kann. Und ich gebe hier auch gern hier öffentlich zu, dass, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als wir vor einigen Jahren uns schon mal begegnet sind und uns da schon mal ausgetauscht hatten und du da mir eigentlich die Bitcoins empfohlen hast. Und seitdem hatten wir eigentlich anderthalb Kryptowinter. Und Stand heute, muss ich zugeben, hast du da recht. Wenn ich dich auf dich gehört hätte, wäre ich heute reicher. Gebe ich zu.
Naja, ich habe ja, was heißt auf mich gehört? Also ich sage ja nicht, dass die Leute Kryptowährungen kaufen müssen. Das muss jeder selber wissen. Aber ich werbe halt dafür, dass die Leute sich mit dem Thema intensiv beschäftigen sollten. Und viele Leute kommen halt nach der intensiven Beschäftigung zum Ergebnis, dass sie dann möglicherweise investieren, gell? Aber ich glaube, überreden darf man da niemanden. Dringender zu raten darf man es in direkter Weise auch nicht. Die Leute müssen erst ihre Hausaufgaben machen und wenn sie zum entsprechenden Ergebnis kommen, müssen sie selber ihre Entscheidung treffen. Das finde ich persönlich ganz wichtig. Aber ihr haltet euch ja von dem Thema Krypto nicht fern. Ja, das heißt, ihr habt ja wenn ich es richtig gesehen habe, eine Kooperation mit der Börse Stuttgart. Das heißt, es ist für euch kein rotes Tuch.
Nein, ein rotes Tuch ist es nicht. Es mag ein bisschen paradox erscheinen, wenn man auf unserer Homepage durchaus per Video und auch in Schriftform einerseits vor Kryptowährungen warnen und ein paar Zentimeter weiter unten bieten wir dann den Link zur Börse Stuttgart Digital Exchange an. Warum tun wir das? Nun, wie du schon sagst, die Kunden müssen selbst entscheiden und Kunden, die von sich aus eigenem Antrieb eben Kryptowährungen kaufen wollen, da ist es für uns doch deutlich angenehmer, dass die Kunden einen in Deutschland lizenzierten Anbieter nutzen. Für uns als Bank gedacht ist das natürlich auch für die Kunden sehr wichtig, weil das reduziert das Risiko, unbeabsichtigt in mit Geldwäsche belastete Transaktionen einbezogen werden, zumindest wenn man es mit manchen ausländischen Dienstleistern vergleicht. Das ist der eigentliche Kern die eigentliche Motivation für unsere Kooperation mit der Börse Stuttgart Digital Exchange.
Okay, das macht natürlich Sinn. Und letztendlich muss es der Kunde entscheiden, das sehe ich ja auch sichtig. Wenn ihr jetzt sagt, quasi, ihr empfehlt das Thema Bitcoin-Investition nicht ausdrücklich, das heißt in dem Falle ja auch nicht, dass ihr es rundum ablehnt, ja, sondern ihr überlasst die Entscheidung letztlich dem Kunde.
Also wir warnen vor den Kryptowährungen und diese Warnung ist schon ernst gemeint. Und auch im Vier-Augen-Gespräch warne ich vor den Risiken damit. Aber letztendlich wie du schon sagst, es muss jeder selber entscheiden. Wir sind nicht der Bevormunder der Kunden. Wir müssen es, die Aufgabe einer Bank ist, möglich machen.
Und das ja, ich glaube, das ist schon die richtige Einstellung zu all diesen Themen. Also das ist, meine, die Bundesbank und die BaFin, die warnen ja auch, aber im gleichen Zuge ist es deswegen nur lange nicht verboten worden. Also du hast jetzt Kryptowährung gesagt, das heißt, es schließt den Bitcoin mit ein, weil Kryptowährung gibt es ja viele, von Bitcoin gibt es nur einen.
Genau, also das Bitcoin, Ether und Co., da wird der ein oder andere sagen, du bist aber jetzt schlecht informiert, lieber Thomas Otto. Die werfen wir da insofern ein bisschen in einen Topf, sind für uns Kryptowährung, die Warnung gilt für alles.
Okay, das ist eindeutig. Sehr schön. Ja, was gibt es beim Thema Krypto noch zu beachten, also jetzt gerade für Privatpersonen?
Ja, das merke ich, das ist ganz wichtig, wenn sich halt Privatpersonen mit dem Wunsch nach einem Konto bei uns melden, kann ich nur empfehlen, von der ersten Kryptotransaktion an ordentlich Buch zu führen. Empfehle ich jedem Privatmann, Firma sowieso, logisch, damit man halt auch mal gegenüber dem Finanzamt da eine entsprechende Rechnung machen kann oder auch gegenüber der Hausbank sozusagen darlegen kann, wenn da Nachfragen kommen. Wie bist du denn zu deinen Kryptomillionchen gekommen? Muss man das dann ordentlich nachweisen können. Absolut, das ist super wichtig, diese Buchführung. Auch, dass man genauso wie in der herkömmlichen Welt kein fremdes Geld über seine eigene Blockchain-Adresse laufen lässt, da also keine Gefallen für Dritte, sozusagen für Freunde oder Bekannte eher mit abgreift, sozusagen. Genauso wie man bei einem Konto ja keine fremden Gelder über sein eigenes Konto laufen lässt, sondern es auch mit den Blockchain-Adressen bitte nicht so machen. Und wenn man halt sich mit Kryptowährungen versuchen will, die entsprechend kaufen wollen, da empfehlen wir, es kam vorhin schon durch, in Deutschland ansässige, mit deutscher Lizenz ausgestattete Anbieter. Da gibt es ja nicht nur die Börse Stuttgart Digital Exchange, da gibt es die Bison-App, die ist zwar auch aus Stuttgart, aber Coinbase hat eine deutsche Lizenz, Bitbanda glaube ich auch, Firmen, Bankhaus Scheich, die Möglichkeiten nehmen ja zu, wo man da auch deutsche lizenzierte Anbieter findet.
In der Tat. Wenn man sich jetzt für die Angebote der Volksbank mit weiter interessiert, du hattest vorher auch das Tresortoken, Edelmetalle und Ähnliches angesprochen, was soll man machen? Soll man da auf die Internetseite gehen von euch? Darf ich da auch auf die Internetseite, wenn ich nicht aus Mitweider bin, ist es quasi ein deutschlandweites Angebot? Vielleicht auch noch ein paar Worte dazu. Und dann sind wir auch, ehrlich gesagt, leider auch schon auf der Zielgeraden, Thomas.
Ja, das ist schön. Also, ja, zum Beispiel unseren neuen Token, unseren Tresortoken für Edelmetalle, der da als NFT daherkommt, den kann man komplett online über unsere Homepage abschließen. Und Zielmarkt ist, wenn man so will, Gesamtdeutschland. Wir nehmen aus Gesamtdeutschland, so wie wir es bei den anderen Blockchain-Themen ja auch schon machen, von überall her Kunden an. Wir können auch aus den benachbarten Ausland, aus ausgewählten Euro-Ländern Kunden annehmen, wenn sie da bestimmte Bedingungen erfüllen, insbesondere halt mit der deutschen Sprache kein Problem haben. Denn bei Zielmarkt Deutschland, da gibt es halt auch keine Unterlagen in Englisch. Ja, also schönes Online-Produkt. Gerne mich anrufen. Meine Telefonnummer findet man auf der Homepage. Es gibt Erklärvideos und halt die komplette Antragsstrecke für Neukunden und auch für Bestandskunden natürlich.
Sehr schön. Das war ein gutes Schlusswort, Thomas. Dann bedanke ich mich vielmals. Und wünsche dir und den Hörern da draußen noch einen wunderbaren Tag.
Ja, und ich bedanke mich auch ganz herzlich und vielen Dank für deinen Fleiß und für deinen Podcast und wie du dich auch über deine unmittelbare berufliche Verpflichtung für alles so einsetzt.
Danke, das ist nett. Klasse, bis bald.
Bis bald.